Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn EWI einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wi-einfach.de.
Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Tonspur Wissen und ich bin Ursula Weidenfeld.
Also es gibt selten Festanstellungen. Es gibt teilweise in manchen Ländern im Lieferdienstbereich inzwischen Festanstellungen. Aber wenn man es global betrachtet, ist Gigarbeit immer Scheinselbstständigkeit. Das bedeutet keine Sozialversicherung, keine Krankenversicherung. Und meistens müssen die Menschen auch ihre eigenen Arbeitsmittel stellen, seien das Uniformen oder Lieferdienstfahrräder oder im Fall von zum Beispiel Uber eigene Autos, mit denen sie Menschen befördern.
Ist die digitale Arbeitswelt ein Abenteuer oder ist sie schlimm? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Barbara Ort.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Einmal in der Woche ein Wissenschaftsthema, immer mit anderen Gesprächspartnerinnen, das ist Tonspur Wissen. Und wir geben uns wirklich alle Mühe, auch komplexe Themen so zu diskutieren, dass sie auf der einen Seite verständlich und zugänglich werden und auf der anderen Seite aber nichts klein machen oder bagatellisieren. Schreib mir doch mal, ob das wirklich klappt. Die Adresse ist tonspur@rheinische-post.de. Und für Themenwünsche, Kritik, Lob sind wir jederzeit empfänglich und auch in der Daumen-Hoch-Rubrik eurer Podcast-App. Danke fürs Feedback. Sie werden immer mehr und sie werden immer sichtbarer. Lieferdienste, digitale Haushaltshelfer, Plattformen, Nachhilfeportale oder auch Taxi-Apps. Wir sehen die überall und wir sehen auch die Leute, die da arbeiten. Aber wer arbeitet da eigentlich? Wie werden die Leute bezahlt? Ist die Arbeit fair oder werden Menschen ausgebeutet? Darüber rede ich heute mit Barbara Ort, die an der Universität Bern zu digitaler Ungleichheit forscht und dem Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung assoziiert ist. Hallo, Frau Ort.
Hallo, sehr schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Ort. Wir wollen heute über Gig Economy reden. Das ist ein Bereich, in dem, so sagt jedenfalls das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, weltweit 500 Millionen Menschen arbeitet. Was ist das Gig Work?
Ja, also Gigwork, vielleicht einmal zur Begriffserklärung, kommt, wie der Name schon sagt, von den Gigs. Und Gigs in der Musikbranche sind ja zum Beispiel Auftritte, für die Bands dann eben für einen Gig bezahlt werden. Und die Gig-Ökonomie ist eine Dienstleistungsökonomie, in dem Menschen eben auch für einen Gig, also pro Auftrag, pro geputzter Wohnung, pro ausgelieferter Pizza bezahlt werden.
Das heißt also, es gibt keine Festanstellung, sondern eben nur das wird bezahlt, was man tatsächlich arbeitet.
Genau. Also es gibt selten Festanstellungen. Es gibt teilweise in manchen Ländern im Lieferdienstbereich inzwischen Festanstellungen. Aber wenn man es global betrachtet, ist Gigarbeit immer Scheinselbstständigkeit. Das bedeutet keine Sozialversicherung, keine Krankenversicherung. Und meistens müssen die Menschen auch ihre eigenen Arbeitsmittel stellen, seien das Uniformen oder Lieferdienstfahrräder oder im Fall von zum Beispiel Uber eigene Autos, mit denen sie Menschen befördern können.
Was sind so die Hauptbranchen daneben, in denen Gigwork stattfindet?
Also das kommt auch ein bisschen auf das Land an. In Deutschland ist ein anderer großer Bereich noch Putzdienstleistungen, also im Privathaushalt von Anbietern wie zum Beispiel Helpling oder Booker Tiger, was mittlerweile insolvent ist, aber genau, das ist ein großer Sektor. Und wenn man Gig-Ökonomie ein bisschen breiter denkt, also nicht nur auf Dienstleistungen, die vor Ort stattfinden, sondern auch global, dann sind es auch Sachen wie Grafikdesign oder wenn Sie zum Beispiel sich bei ihrer E-Mail einloggen, dann müssen sie ja manchmal angeben, dass sie keine Roboter sind. Und die Menschen, die das vorsortieren, das ist oft auch Gigwork, also Amazon Mechanical Turk, zum Beispiel outsourced diese Tasks auch an Menschen. Und das ist dann sehr ähnlich zu dem, was sie machen, wenn sie ihre E-Mail-Postfach öffnen, das sogenannte Clickwork. Auch das ist ein Teil der Gig Economy.
Sie beschreiben das ja, und so wird es ja auch immer diskutiert, im Wesentlichen als prekäre Arbeit, also als Arbeit zu schlechten Bedingungen. Darüber reden wir gleich noch ein bisschen intensiver, aber gibt's auch Gigwork, die cool ist und die gut funktioniert, in der super qualifizierte Leute hohe Gehälter, also hohe Gigs, Gig-Gagen bekommen?
Ich glaube, das müsste man beantworten, je nach Branche. Also tatsächlich gibt es, wenn man sich zum Beispiel Grafikdesign-Bereich anschaut, sind das auf jeden Fall höhere Stundenlöhne als LieferdienstfahrerInnen. Und gleichzeitig ist es trotzdem oft unter dem Branchendurchschnitt. Also jemand, der über eine Gig-Plattform Grafikdesign anbietet, wird trotzdem weniger verdienen als jemand, der als Freelancer oder über eine Agentur Grafikdienstleistungen macht. Aber ich glaube, man kann so sehr schwer sagen, ob das gute oder schlechte Jobs sind. Das hängt sehr davon ab, wer die Person ist, die es macht und wie sie das empfindet. Und es gibt einfach eine hohe Diversität an Menschen, die diese Jobs machen. Manche sehr kurz, manche länger. Und so als Pi mal Daumen-Regel könnte man sagen, dass die Leute, die besonders auf Gigarbeit angewiesen sind, das sind in der Regel Leute, die vielleicht nicht so viele andere Optionen auf dem Arbeitsmarkt haben oder die aufgrund von Sachen wie Aufenthaltsstatus eingeschränkt sind oder die zum Beispiel Care-Verpflichtungen haben und nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten können, sondern nur zu bestimmten Zeiten, dass die in der Regel schlechter bezahlt sind.
Gucken wir mal auf Deutschland. In Deutschland sind ja vergleichsweise wenig Leute. Das hat mich total überrascht. In der Gig-Economy tätig. Wir haben Zahlen vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, die sagen 50.000. Und in der Corona-Zeit waren es mal fast 100.000. Woher kommt es, dass Deutschland da nicht so dabei ist? Also wenn ich in größeren Städten bin, habe ich immer das Gefühl, da sind unfassbar viele Pizzafahrer unterwegs und unfassbar viele Uber-Autos warten auf mich.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Das liegt, glaube ich, zum einen daran, dass eben nur bestimmte Teile der Gig-Economy sichtbar sind. Also Sie sprechen ja gerade an die Lieferdienste und die Fahrdienste und ein großer Teil der Gig-Economy sowieso nicht im Stadtraum sichtbar ist. Und natürlich hat in Deutschland gibt es ein anderes Sozialsicherungssystem, das hatte ich eingangs kurz erwähnt. Also in Deutschland tatsächlich geben die meisten Lieferdienste Verträge aus. Das sind keine guten Verträge, das sind meistens keine sozialversicherungspflichtigen Verträge, sondern Studierendenverträge, Minijobs, solche Arten von Verträgen. Und insofern sozusagen zählen die dann nicht mehr zu der klassischen Gig-Economy. Und das andere, was auch sehr vorherrschend ist in Deutschland aufgrund der Arbeitsmarktregulation, ist Subunternehmertum. Und in anderen Ländern, gerade im globalen Süden, wo es sowieso nicht sowas wie Normalarbeitsverhältnis meistens gibt und die Ökonomie sowieso sehr informell ist, ist auch Gig-Arbeit noch viel stärker präsent als in Deutschland.
Also in Deutschland muss man eben sagen, es gibt das Gesetz gegen Scheinselbstständigkeit. Es gibt eben ganz klare Vorgaben dafür, was Selbstständigkeit ist, wie viel Auftraggeber man haben muss. Und wenn man die eben nicht hat, dann landet man in der Sozialversicherung, ob man will oder nicht. Und das betrifft eben vor allem natürlich die Arbeitgeber, die dann eben Arbeitgeberbeiträge eben auch bezahlen müssen für diese Arbeitsverhältnisse. Wenn wir global nochmal schauen, sind fast die Hälfte der Gigworker Frauen. In Deutschland ist es nicht so. In Deutschland sind 90% der Gigworker Männer. Und es sind ganz, ganz viele, die unter 30 sind. Also es sind junge Leute, die das vor allem machen. Wie erklärt sich das?
Also vielleicht eingangs zu dem Gender-Aspekt. Auch das, würde ich sagen, hängt sehr stark von der Branche ab. Es gibt zum Beispiel in Indien und in vielen Ländern des globalen Südens ja eine viel längere Tradition oder ja viel stärkere Präsenz von Hausangestellten noch, als es die bei uns inzwischen gibt im 21. Jahrhundert. Und diese Hausangestellten zum Beispiel sind auch gigifiziert. Also man kann in Indien Beauty-Dienstleistungen über Apps buchen. Man kann sich Hausangestellte über Apps buchen. Das ist bei uns sozusagen nicht relevant als Sektor.
Kommt aber gerade nicht. Also so diese Putzdienstleister, Sie haben Helpling erwähnt, also Haushaltsdienstleistungen, die werden doch auch zunehmend digital verkauft und man kann sich gut vorstellen, dass das auch nicht Festangestellte normalerweise sind, die das machen, sondern Leute, die eben pro Auftrag bezahlt werden.
Genau, also ich würde sagen, Helpling in Privathaushalten ist die große Ausnahme davon. Aber in anderen Sektoren, zum Beispiel Babysitten, die zum Beispiel in Großbritannien oder in den USA sehr groß sind, also Gig-Ökonomie-Versionen von Babysittern sind bei uns durch eine vergleichsweise gute Kinderbetreuung gar nicht so lukrativ, auch für die Unternehmen nicht. Also es gibt einfach nicht die gleichen Absatzmärkte dafür, wohingegen Kolleginnen in den USA, die dazu forschen, da Hunderttausende von Menschen finden, die Babysitting-Dienste über Plattformen anbieten. Also das ist sozusagen vielleicht einmal die Antwort auf die Gender-Frage und die Antwort auf die Altersfrage, würde ich sagen, lässt sich auf unterschiedliche Art und Weisen beantworten. Die eine, und ich gebe Ihnen kurz ein Beispiel aus meiner eigenen Forschung, ist vielleicht relativ simpel damit zu beantworten, dass die Menschen, die solche Jobs vielleicht außerhalb der Plattformökonomie normalerweise machen, ich denke jetzt zum Beispiel an rumänische Reinigungskräfte oder aus Menschen aus Zentral- und Osteuropa, die diese Jobs für Agenturen machen, dass die vielleicht gar nicht die Skills haben, die digitalen Skills, um sich in der App auf die Art und Weise zu vermarkten, die es braucht. Der Unterschied zwischen zum Beispiel Putzen auf Helplängen und Putzen über eine Agentur ist, dass man ja trotzdem bei Helplängen, auch wenn viel digital vermittelt ist, mit einer Klientin, einem Klienten in Kontakt treten muss, mit denen Sachen austauschen muss. Es braucht ein gewisses Maß an, man muss erstmal Alphabetin sein, das ist nicht in der Reinigungsbranche gar nicht so unhäufig, dass Menschen AnalphabetInnen sind. Also man muss lesen und schreiben können, man muss in der Regel auch mindestens Englisch können, wenn nicht Deutsch. Das ist bei anderen Reinigungsplattformen oder Reinigungsdiensten nicht so, auf den Plattformen aber schon. Also das sozusagen macht schon, dass die Leute ein bisschen besser ausgebildet sind oft und mit Handys und Smartphones einfach besser umgehen können. Also deswegen, glaube ich, gibt es einen bestimmten Cut-off und dann muss man auch sagen, dass das mit den Arbeitsverhältnissen auch zu tun hat und diese Jobs einfach auch wahnsinnig anstrengend sind und Menschen das oft machen in Lebensübergangsphasen und dann, wenn sie können, möglichst schnell was anderes machen und man deswegen, glaube ich, auch so eine Segmentierung nach Alter sieht.
Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn E wie einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wie-einfach.de.
Und heißt es, dass diejenigen, die digital unterwegs sind, die lesen und schreiben können, die jung sind, dass die am Ende bessere, also selbst wenn sie sagen, die Löhne sind nicht gut, aber dass die am Ende doch noch mehr bekommen als diejenigen, die nicht lesen und schreiben können, die nicht digital affin sind und sich woanders um die gleichen Jobs bewerben müssen oder bemühen müssen?
Ich glaube eher, dass sie in sehr unterschiedlichen Branchen unterwegs sind und sich nicht so richtig über den Weg laufen. Also ich glaube, es gibt eigentlich keine Konkurrenz zwischen diesen Gruppen von Menschen, weil wenn ich zum Beispiel als Reinigungskraft aus der Ukraine, die vielleicht nicht so viele digital affine Skills hat, mich auf einen Job bewerbe, dann werde ich es gar nicht vielleicht erst gar nicht über eine App probieren, sondern werde ich vielleicht versuchen, das über einen Subunternehmer zu machen. Also ich glaube, die Zugänge sind da schon nicht da. Insofern glaube ich, dass die Menschen gar nicht so sehr miteinander konkurrieren. Was man aber sagen kann, also ich hatte zum Beispiel in meiner eigenen Forschung auch Menschen, die sowohl über, ich sag jetzt mal, auf dem Schwarzmarkt geputzt haben, als auch über eine App und die mir dann gesagt haben, eigentlich finden sie die App besser, weil die zumindest nicht um ihren Lohn total geprellt werden, was natürlich kann man sich ja vorstellen, wenn man sozusagen auf Handschlagbasis Lohn aushandelt und der Chef dann oder die Person, für die man putzt, auf einmal keine Lust mehr hat, den zu zahlen, dass dann Lohnbetrug einfach noch viel mehr stattfindet. Und auf den Apps ist es strukturell einfach ein bisschen anders. Da sind die Löhne insgesamt geringer. Die Plattformen verlangen auch einen sehr hohen Prozentsatz von den Menschen, die dort arbeiten, am Stundenlohn. Aber es ist eben nicht so einfach für die Klienten, einfach zu sagen, ich bezahle gar nicht.
Gucken wir mal auf die Löhne. Es gibt eine Studie aus den USA aus dem Jahr 2018. Da hieß es, dass die meisten Gigworker durchschnittlich unter 3 Euro umgerechnet verdienen und dass 75% von denen unterhalb der Mindestlohnbedingungen in den jeweiligen US-Bundesstaaten arbeiten. In Deutschland weiß man oder hat auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung herausgefunden, dass die Gigworker ungefähr 6.500 Euro im Jahr machen. Und die Festangestellten durchschnittlich 25.000 Euro im Jahr, also viel, viel mehr.
Ich glaube, auch da kommt es sehr darauf an, wie die Struktur in der jeweiligen Branche ist. Also ich weiß zum Beispiel von Kollegen, die das zu Uber erhoben haben, dass ja Uber-Fahrer teilweise 60, 70 Stunden pro Woche fahren müssen, um auf insgesamt dann sozusagen auf Mindestlohn zu kommen, weil das Problem natürlich ist, dass die Wartezeit nicht einberechnet ist. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen anderen Hilfskräften, dass die nach Stundenlohn bezahlt werden und Gigworker eben nicht in der Regel. Das heißt, wenn es ein schlechter Tag ist und ich mir 7 Stunden freigenommen habe, um zum Beispiel Taxi zu fahren und ich kriege aber nur 2 Kunden und habe dann für den ganzen Tag vielleicht 50 Euro gemacht, dann ist das halt so.
Und ich meine, dazu kommt eben einfach die Tatsache, dass diejenigen, die zum Beispiel Uber fahren oder die Lieferdienste machen für Pizza oder ähnliches, dass die eben ihr Arbeitsgerät ja mitbringen müssen. Also die müssen ein Auto haben, sie müssen es reparieren, sie müssen die Versicherungen dafür bezahlen. Und das muss man natürlich alles anrechnen, wenn man am Ende den richtigen Stundenlohn berechnen will.
Genau, weil es, wie gesagt, eben so eine Form von Scheinselbstständigkeit ist.
Jetzt gucken wir nochmal, also, oder für die, es arbeiten ja nicht alle Vollzeit, ne, die das machen.
Die meisten arbeiten nicht Vollzeit, ja, genau.
Die meisten arbeiten nicht Vollzeit. Viele, fast mehr als ein Drittel, haben 2 oder 3 von diesen Jobs. Also, die arbeiten dann eben nicht nur bei einer Lieferplattform, sondern machen vielleicht auch noch Putzdienstleistungen oder machen noch etwas anderes. Das heißt, wenn Sie die meisten Teilzeit arbeiten, was machen Sie in der anderen Zeit?
Das kommt sehr auf die Person an. Also es gibt einige Menschen, die nebenbei studieren. Das ist relativ oft so. Und tatsächlich oft arbeiten Menschen auch für verschiedene Apps, also sozusagen für verschiedene Lieferdienste zum Beispiel. Ja, und es gibt aber auch einfach ein großes Segment dieser Menschen, die wirklich auch einfach unterbeschäftigt sind und wirklich einfach nur diese 20 Stunden zum Beispiel für den Lieferdienst arbeiten und einfach extrem prekär leben.
Sie haben mit einer bestimmten Gruppe von Gigworkern gesprochen. Das sind Leute, die aus Chile gekommen sind nach Deutschland und hier so eine Art Work-and-Travel-Visum hatten. Also ein Visum, wo man ein Jahr lang in Deutschland arbeiten kann. Was haben Sie über diese Leute herausgefunden?
Ja, also das sehr Spannende an dieser Gruppe von Menschen, das ist nur eine Gruppe von Gigworker natürlich, aber in Berlin im Reinigungssektor sind die sehr präsent. Und das Spannende in dieser Gruppe einmal ist, dass die Menschen wahnsinnig gut qualifiziert sind. Also in der Regel haben alle einen universitären Abschluss, mindestens einen Bachelor, die meisten sogar einen Master. Viele davon sprechen ausgezeichnet Englisch. Und viele davon sozusagen sind nicht unbedingt nach Deutschland gekommen, wie man das vielleicht von der klassischen Migrationsforschung denkt, um sich ein besseres Leben zu erschaffen, sondern machen das vielleicht aus ähnlichen Beweggründen, wie ja Menschen hier nach dem Abi nach Australien gehen und in den Erdbeerfeldern arbeiten, weil sie so ein bisschen das Abenteuer suchen. Und das ist eine sehr spannende Gruppe, zu denen es bisher gar keine Forschung gab, deswegen habe ich mir das genauer angeschaut. Ich glaube, mir ist wichtig zu sagen, dass das auf jeden Fall nur eine Gruppe ist und dass man von der auch keine Rückschlüsse ziehen kann auf alle Gigworker. Aber ja, was ich zu dieser einen spezifischen Gruppe sagen kann, ist, dass das einfach sehr gut ausgebildete junge Menschen sind, die oft, wenn sie Gigjobs anfangen, die gar nicht so schlimm finden, das oft auch teilweise framen als ein Teil ihres Abenteuers, das sozusagen mit dazugehört, dass man eben so quote-unquote Drecksjobs macht und erst über den Lauf der Zeit, das passiert aber tatsächlich bei den meisten, im Lauf der Zeit dann irgendwie merkt, dass das nicht so gut ist und dass man sozusagen teilweise auch nicht ganz weiß, ob das legal ist. Man bräuchte ja eigentlich in Deutschland, um zum Beispiel für eine Reinigungsplattform zu arbeiten, sowas wie eine angemeldete Selbstständigkeit, das haben die natürlich alle nicht. Und auch solche Sachen wie eigene Krankenversicherung oder Haftpflichtversicherungen sind Sachen, die natürlich für Menschen, die aus anderen Kontexten kommen, überhaupt nicht offensichtlich sind. Und da ergibt sich eben so eine legale Grauzone, die sich über die Zeit, die Menschen in Deutschland sind, dann oft auftun. Und meistens wechseln dann auch sehr schnell diese Jobs, wenn ihnen das ein bisschen mehr bewusst ist.
Lassen Sie uns das noch ganz kurz sagen, nur damit wir das nochmal richtig sortieren. Sie sagen ja, es ist nicht die Mehrheit der Gigworker, die aus dem Ausland kommen. Die überwiegende Zahl derjenigen, die aus dem Ausland kommen nach Deutschland und eben diese Gigjobs machen, kommen aus Osteuropa oder aus Asien. Und es sind nur relativ wenige, die, wie Sie beschreiben, aus Abenteuerlust, aus vielleicht auch so einem gehobenen Mittelklasse-Hintergrund, dann aus dem Ausland nach Deutschland kommen und es sich ja auch dann leisten können, auf den Erdbeerfeldern zu arbeiten. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass alle Jobs, also alle Gig-Work-Jobs sind fast kurzfristig oder sind immer kurzfristig. Also sie werden sehr, sehr oft gewechselt. Das betrifft alle Gruppen, die da arbeiten. Aber diejenigen, die Sie beschreiben und mit denen Sie gesprochen haben, die können Sie es ja eigentlich auch aussuchen, oder?
Ja, also man muss sagen, wenn ich sage, es spricht nicht für die Mehrzahl der Gigworker, das kommt auf die Branche an. Also in der Reinigungsbranche sind das tatsächlich die meisten. Also ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass es Helpling nicht geben würde, wenn es nicht diese Leute aus Lateinamerika geben würde, die für Helpling arbeiten würden, weil das wirklich ein ganz, ganz großer Teil der Belegschaft ist. In der Lieferdienstbranche hat sich das sehr geändert. Also vor 5 Jahren zum Beispiel waren das vor allem Leute aus Lateinamerika und aus Osteuropa. Mittlerweile sehen Sie, wenn Sie durch Berlin laufen, sind das quasi zu 99% Menschen aus Südasien. Also das hat sich in den letzten Jahren auch deutlich geändert, die eher auf Studierendenvisa hier sind, genau.
Ja, und jetzt gucken wir nochmal auf diese Mittelklasse-Gigworker, die kommen, Sie haben gesagt, die können sich das leisten, das zu tun, aber haben die denn einen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen und die Löhne insgesamt und auf die anderen, die darauf angewiesen sind, dass sie diese Jobs machen?
Genau, also ich würde sagen, natürlich haben alle Leute, die an dieser Ökonomie teilnehmen, auf eine bestimmte Art und Weise einen Einfluss daran, wie die Löhne für alle anderen sind, weil sie ja sozusagen als Freelancer alle ihre Löhne selbst bestimmen und dementsprechend natürlich, wenn eine Person für ein bisschen weniger Geld arbeiten kann, damit auch den Preis für dieses Produkt oder diese Dienstleistung senkt. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass eigentlich die Plattformen mehr Anteil daran haben durch ihr Design, weil Reinigungsplattformen wie auch Gig-Dienste sozusagen ihre Algorithmen so programmieren, dass der Lohn möglichst weit nach unten gedrückt wird. Also ich würde das sozusagen die Schuld in Anführungsstrichen nicht unbedingt bei diesen Menschen suchen. Ich glaube, was eben, was das eher ist, ist, dass sie von den Löhnen nicht leben müssen, weil sie eben oft Erspartes haben oder zum Beispiel in dem Fall von den lateinamerikanischen gut qualifizierten Menschen oft zum Beispiel einen Grafikdesign-Job im Heimland sind, den sie auch von hier aus noch machen können. Also es ist eher, dass sie so ein bisschen unabhängiger von den Plattformen sind, was auch bedeutet, dass sie sich noch mehr organisieren. Also es gibt in Berlin relativ viele Organisationen von Menschen im Reinigungsdienst, die versuchen, bessere Löhne für Helpling zu erstreiten, die fast ausschließlich von diesen Leuten aus Lateinamerika getragen wird. Auch bei Gorillas wurde ja vor, also das war ein Lieferdienst, wurde vor ein paar Jahren
übernommen wurde.
Genau, wurde vor 4 Jahren ein Betriebsrat erstreikt. Da waren die lateinamerikanischen Rider federführend drin. Also ich glaube eher, dass es oft so ist, weil die selber selbstbewusst sind und gut ausgebildet und dass sie oft auch die Leute sind, die sich für die Verbesserung von den Arbeitsbedingungen einsetzen am Ende.
Da muss man sagen, das ist ja eine große Bewegung, gerade im Gig-Work-Bereich, dass man eben für bessere Arbeitsbedingungen kämpft. In den USA und Großbritannien hat es 2023, glaube ich, ganz große Streiks bei Uber gegeben und auch bei anderen Lieferdiensten. Insgesamt sind weltweit, glaube ich, weniger als 10% der Beschäftigten in diesem Bereich gewerkschaftlich überhaupt ansprechbar und organisierbar. Sie sagen jetzt, das ist bei den lateinamerikanischen Work-and-Travel-Leuten anders, die sind an der Spitze der Bewegung. Was ich mich nur gefragt habe, als ich das gelesen habe, Ihre Studie, warum bewerben die sich nicht einfach um bessere Jobs? Also wenn ich gut ausgebildet bin, gut Englisch kann und zu Hause einen Grafik-Design-Job habe, warum in Gottes Namen mache ich dann hier eine Putzarbeit?
Ich glaube, die Antwort ist, also einerseits machen sie das, das dauert nur oft. Also wenn sie in Deutschland ausländischen Abschluss anerkennen lassen, dann dauert das einfach Monate und man braucht irgendwie eine Zwischenoption. Dann ist natürlich oft, sind auch die Deutschkenntnisse nicht besonders gut oder gar nicht vorhanden. Das heißt, selbst in einer Stadt wie Berlin kommt man nicht in jedem Job einfach nur mit Englisch durch. Und dann gibt's aber auch, würde ich sagen, eine große Anzahl von Leuten, die wirklich diese Gig-Jobs auch als Karrierepause sehen. Also die zum Beispiel sagen, ich bin Anwalt in Chile oder in Argentinien und ich mache jetzt wirklich ein Gap Year. Und dann putze ich halt auch mal Klos. Das gehört dazu zum Erwachsenwerden. So, diese Leute gibt's auch. Also es ist ein sehr heterogenes Bild. Ich glaube, man kann es schwer vergleichen, aber ja, ich glaube, es ist ein bisschen auch dieses, es ist ein Teil von diesem Abenteuer und ich mache jetzt auch mal einen Scheißjob sozusagen.
Mhm. Viele von diesen Plattformen haben in den vergangenen Jahren echt riesige Verluste gemacht. Die haben nur deshalb gelebt, weil sie Investoren hatten, die eine Wette darauf gemacht haben, dass diese Plattformen am Ende übrig bleiben. Die haben dann aber 2023 viele in die Gewinnzone gedreht. Also viele machen jetzt Gewinne oder sind halbwegs profitabel. Wirkt sich das auch auf die Arbeitsbedingungen aus? Oder ist es umgekehrt, dass die auf Kosten der Arbeitnehmer jetzt ihre Gewinne machen?
Hm. Also für die Gig-Ökonomie kann man eigentlich und für die ganze Plattformökonomie kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Profite immer relativ wenig damit zu tun haben, wie sozusagen die Arbeitsbedingungen sind, sondern das ist ein sehr investorengetriebener Markt, wie Sie gerade auch schon skizziert haben. Und ganz oft kommt es eher darauf an, gibt es eben genug neue Kapitalrunden am Kapitalmarkt, Kapitalspritzen am Kapitalmarkt, um so ein Unternehmen am Leben zu halten. Und dann gibt es eine bestimmte Netzwerklogik, das heißt, schnell in den Markt reingehen, möglichst groß werden und die Konkurrenz verdrängen und dann hat man Monopole. Und natürlich, wenn man erstmal ein Monopol hat, ist es auch einfacher, Profite zu machen. Und Sie haben das eingangs oder eben erwähnt, dass Gorillas sozusagen nicht mehr existiert und in der Lieferdienstbranche sieht man das ganz deutlich, dass in der Pandemie ganz viele Anbieter auf den Markt gekommen sind, in Deutschland und auch in anderen Ländern, sich dann mehrere Monate, zwei Jahre sehr stark konkurriert haben und jetzt sind halt nur noch ein, zwei übrig pro Sektor und die können dementsprechend auch bessere Profite jetzt einfahren. Ich glaube nicht, Ich glaube nicht, dass das an den Löhnen irgendeinen Unterschied gemacht hat.
Wenn wir jetzt nochmal vielleicht zum Schluss unseres Gesprächs, also wir haben ja darüber geredet, dass das alles oder die meisten sind relativ jung, die meisten sind flexibel und für viele spielt es auch gar keine Rolle, wenn sie ein, zwei Jahre in so einem Graubereich arbeiten, wo man vielleicht nicht ordentlich krankenversichert ist oder wo man natürlich auch nicht in die Rentenversicherung einzahlt und einzahlen kann. Gibt es denn schon irgendwas oder weiß man irgendwas über Gig-Economy-Leute, die älter werden? Also es ist ein ganz junger Bereich, den gibt es erst seit noch nicht mal 10 Jahren. Was ist, wenn die älter werden und wenn solche Sachen auf einmal eine viel, viel größere Rolle spielen?
Ja, also leider gibt es diese Studien noch nicht, aber Sie haben recht, es wäre total spannend rauszufinden. Ich kann nur anekdotisch aus meiner Forschung sagen, dass Leute, je älter sie werden, immer weniger Lust darauf haben und dass je älter die Leute sind und werden, mit denen ich gesprochen habe, die immer mehr sich nach Alternativen umsehen, eben genau wegen solchen Dingen wie in die Rente irgendwann mal einzahlen und krankenversichert sein, pflegeversichert sein. Aber leider ist mir das nicht bekannt, dass es schon Studien dazu gibt, aber ich hoffe, dass wir die in der Zukunft dann sehen werden, weil natürlich werden diese.
Ja, und würde man dann eben sagen, irgendwann mal vielleicht, guckt euch das alles gelassener an, das sind Übergangsjobs, da sind die Leute 1, 2, 3 Jahre und danach gehen die in geregelte Beschäftigungen und vielleicht ist eben so ein Helferjob oder so ein Gigjob auch einfach der Einstieg in den Arbeitsmarkt. Kann man so weit gehen oder ist es falsch gedacht?
Das würde ich auch wieder sagen, kann man nicht allgemein sagen. Es gibt sicherlich Leute, für die das so ist, um die man sich vielleicht nicht so große Sorgen machen muss. Aber ich glaube, es gibt ein immer größer werdendes Segment von Menschen, die aus diesen Jobs nicht mehr rauskommen. Also selbst wenn die am Anfang das machen, weil sie glauben, sie finden was anderes, so einfach ist es nicht mehr, aus so einem Job rauszukommen. Das ist ja auch ein De-Skilling, was da oft stattfindet. Insofern glaube ich, dass es nach wie vor sehr, sehr wichtig ist, da die Arbeitsbedingungen zu verbessern und das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und zu schauen, dass es besser bezahlte Jobs für alle werden, die sozialversicherungspflichtig sind. Weil das Problem sich nicht nur daraus begrenzt, dass die Leute das machen, wenn sie jung sind als Übergang.
Frau Ort, vielen, vielen Dank. Das war super interessant und es ist ja wirklich ein Bereich, über den man noch so wenig weiß, dass ich ganz froh bin, dass wir mit Ihnen eine Wissenschaftlerin gefunden haben, die das kann. Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch.
Herzlichen Dank auch an euch und an Sie fürs Zuhören. Und ich sage tschüss, bis zur nächsten Woche. Ihre und eure Ursula Weidenfeld.